Stellt euch vor, ihr überseht bei eurem Hauskauf oder Neubau wichtige Details. Oder ihr verkalkuliert euch. Dann kann aus eurem Wohntraum schnell ein Albtraum werden. Damit das nicht passiert, wollen wir euch mit Folgen wie dieser helfen. Luca und ich sprechen in dieser Folge über die häufigsten Fehler, die beim Hausbau und der Baufinanzierung passieren können. Also entspannt euch und hört gut zu, damit ihr weiterhin positive Träume von eurem Eigenheim habt. Ich bin Flo, Host des Podcasts, und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hi Luca.
Hi Flo, grüß dich.
Wir haben in einer früheren Folge ja schon mal über Fehler der Baufinanzierung gesprochen. Da nochmal der Hinweis an euch, liebe ZuhörerInnen, guckt in die Shownotes, da haben wir nochmal auf diese Folge verlinkt. Und wir wollen aber heute nochmal über weitere Fails mit euch sprechen. Und ich dachte mal, Luca, ich frage dich direkt mal, was war so dein größter Fail, als du deine Wohnung gekauft hast?
Ja, ich muss grinsen, Flo, weil es bei uns so ein bisschen so ein Running Gag quasi geworden ist. Ich habe ja eine Neubauwohnung gekauft, das heißt, das Ganze hat sich ein bisschen hingezogen. Und ich habe irgendwann kurz vor Fertigstellung vom Fliesenleger erfahren, dass die Wohnung überhaupt keinen Kellerraum hat. Und ich bin ganz stark davon ausgegangen, dass ich quasi mit Kellerraum gekauft habe. Dem war nicht so. Und dementsprechend ist es bei uns bis heute so ein Running Gag, dass ich alles, was ich so habe, in den Keller stellen könnte. Ja, und den gibt es wiederum nicht.
Okay, also hast du die Wohnung nie besichtigt oder was war der
Grund? Ja, wie gesagt, war ja Neubau, also ich konnte ja nichts besichtigen. Wir haben riesengroße Kellerräume bei uns unten, aber die sind quasi einfach leer, wenn du so möchtest. Das heißt, da wird jetzt rückwirkend, werden quasi Kellerräume reingezogen, also alles gut. Aber es gab da wirklich Kommunikationsschwierigkeiten oder Missverständnisse. Dementsprechend, aktuell besitze ich noch keinen Kellerraum, vielleicht in den nächsten Folgen.
Ah ja, also wird der quasi noch ausgebaut.
Genau.
Spannend, wusste ich noch gar nicht. Ja, also ich kann auch kurz was vielleicht dazu erzählen. So, ich hatte jetzt bei unserem Hauskauf jetzt keinen ganz großen Fail, würde ich sagen. Aber es sind immer so Kleinigkeiten dann auch bei uns bei der Modernisierung, die ich jetzt dann im Nachgang auch anders machen würde. Also was zum Beispiel schon ein Punkt ist bei dem Thema Eigenleistung, da kommen wir später auch noch größer dazu. Man glaubt ja immer, wenn man es selber macht, ist es günstiger. Aber aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, nicht immer, weil oft braucht man länger, oft hat man das Know-how nicht. Das heißt, man braucht mehr Zeit, und wenn man es einem Handwerker gegeben hätte, wäre es dann auch günstiger gewesen. Also wenn ich jetzt mal ans Thema Streichen zum Beispiel denke, klar kann man es selber machen, klar haben wir es auch teilweise selber gemacht, aber ja, ganz so easy ist es dann doch nicht. Man muss grundieren, man muss nachstreichen, dann hat man die falsche Farbe. Auch das kann sehr viel Geld kosten.
Ja, absolut. Also das ist, kann ich gleich auch gerne noch ein paar Sachen zu erzählen, aber bin ich total bei dir. Also gerade das Thema ist nicht ganz so einfach.
Mhm. Genau, also lass uns doch dann gleich in dieses Thema auch reingehen. Wir haben ja heute mal, wir haben uns drei Themen herausgegriffen, die in unseren Augen, auf die ihr in unseren Augen auch achten solltet, um auch Geld zu sparen. Und der Punkt 1 ist eben der Wohntrend selbst bauen, wenn man ihn mal so nennen mag, oder do it yourself, wie es auch heißt. Und ich hatte es ja gerade anklingen lassen, also das Thema Streichen. Ich glaube, jeder kennt es. Jeder hat schon mal irgendwie was gestrichen. Und es gibt natürlich auch andere Gewerke. Und gerade jetzt, wenn man sich bei Instagram mal umguckt oder bei TikTok, viele Videos, wie ich selbst mein Eigenheim verschönern kann, wie ich selbst Dinge renovieren kann. Und klar, macht es Spaß. Und es spart vielleicht auch manchmal Geld, aber es ist eben nicht immer so. Luca, was hast du denn selbst an deiner Wohnung gemacht? Nimm doch mal unsere Zuhörerschaft mit.
In meiner Wohnung habe ich tatsächlich, ich müsste jetzt wirklich überleben, selbst die Lampen habe ich nicht selber aufgehangen, sondern durch einen guten Freund machen lassen, der Elektriker ist. Also ich bin, was das angeht, Flo, bin ich A, total untalentiert, das wissen auch die meisten, aber B, und das ist wirklich bei mir so ein großer Faktor, das ist der Faktor Zeit. Ja, also ich überlege halt wirklich zweimal, ob ich Sachen selber mache, ob ich mich einlese, ob ich mich damit beschäftige, ob ich es dann wirklich auch selber mache zeitlich, und dann wird es trotzdem vielleicht nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es bei einer Wohnung, ich meine, wir sprechen über 80 Quadratmeter, andere Ausmaße hat, als wenn man jetzt wirklich sagt, do it yourself, ich baue komplett selber oder ich baue jetzt 150 Quadratmeter, lass die bauen und mache viel aus Eigenleistung. Das ist ja schon nochmal ein Unterschied. Ich habe da wirklich auch von Kunden und Kundinnen die dollsten Geschichten. Ich habe alles durch mit den Leuten. Es gibt ganz, ganz tolle Paradebeispiele dafür. Da kann ich drauf eingehen, wenn du möchtest. Ich habe aber auch Sachen, wo ich sage, mein Gott, das hat gerade noch so die Kurve gekriegt. Also da ist wirklich, da ist alles dabei.
Also ich habe mal wieder eine Statistik dabei, und zwar gibt es eine Trendstudie, Zukunftsfit bauen und wohnen heißt die, und da haben 87% angegeben oder haben gesagt, dass Eigenleistung prinzipiell eine Option sei, wenn es ums Thema Hausbau oder Hausrenovierung geht. 84% wollen damit ihre eigenen individuellen Ideen umsetzen und 74% glauben damit auch einen direkten Einfluss auf die Qualität der Gewerke zu haben. Also du merkst, ich muss lachen, weil wenn ich an meine Eigenleistung denke, die ich eingebracht habe, dann würde ich stark in Frage stellen, dass dadurch die Qualität zugenommen hat.
Naja, also ich würde auch behaupten, dass ich durch meine Eigenleistung direkten Einfluss auf die Qualität habe, aber halt nicht im positiven Sinne. Stimmt, ja. Aber ich verstehe, was du meinst, natürlich.
Genau, hier steht auch nicht, ob es positiv die Qualität war, da hast du nicht gut hingeguckt. Nimm uns doch mal mit, du hast ja gerade gesagt, es gibt unterschiedlichste Level von Eigenleistungen. Du hast auch von Worst Cases gesprochen, erzähl mal ein bisschen davon.
Ja, gerne. Also Eigenleistung ist halt für mich persönlich auch als Berater ein zweischneidiges Schwert. Es gibt den Fall, einfaches Beispiel, Familie kauft oder besitzt ein Grundstück oder kauft ein Grundstück und lässt ein sogenanntes Fertighaus darauf bauen. Ja, also Haus wird draufgesetzt, dauert ein paar Wochen, steht es. Und dann gibt es meistens so, um sich ein bisschen Geld zu sparen, sagen dann quasi Leute, okay, den Innenausbau, den können wir selber machen. Also wir legen das Parkett selber und wir fliesen selber. Wenn die Kunden oder Kundin mir jetzt auch noch sagen, hier, wir haben auch noch ein, zwei Bekannte, die haben das vielleicht gelernt oder die können das, oder dann ist das für mich total fein als Berater. Das ist so eine Stage, würde ich mal sagen. Es gibt aber auch die Kunden und Kundinnen, die sagen, hier, wir kaufen uns wirklich, ich sag jetzt mal vorsichtig, echt eine Ruine, ja, also das ist wirklich ein, da sprechen wir nicht mehr über Modernisierungsstau, sondern da sprechen wir wirklich über ganz knapp am Abriss, ja. Die sind dementsprechend natürlich viel günstiger, die Immobilien. Auch ein Verkäufer oder ein Makler lässt dann natürlich ganz anders mit sich handeln. Die dann wirklich sagen, nee, wir haben aber dann Eigenleistung in Summe von 150.000 Euro, weil wir machen da alles selber, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe auch Beispiele, positive Beispiele davon erfahren, dass Leute das wirklich hinbekommen haben. Aber vielleicht auch aus Bankensicht, eine Bank lässt das auch nicht einfach so durchgehen. Ja, das war vielleicht mal, aber es gibt da ganz viele Sachen. Ich sag jetzt mal, wenn du sagst, Flo, Eigenleistung in Höhe von 10.000, 20.000 Euro, das ist für die meisten Bankinstitute in Deutschland noch total okay. Wenn du jetzt aber wirklich sagst 50, 70, 100.000 Euro, dann möchte die Bank wirklich, also je nach Bank, ne, dann möchte ich nichts Falsches sagen, aber wirklich einen Nachweis darüber haben. Das heißt, du, Flo, müsstest hingehen und sagen, wer hilft denn da? Was macht ihr von der Zeit her? Ja, also wie viele Stunden etc. arbeitet ihr wirklich? Also Arbeitszettel, wenn du so möchtest, Stundenzettel. Und auch den Namen der Leute mit, was haben sie gelernt, was machen sie beruflich. Also auch eine Bank plausibilisiert das Ganze.
Also ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben zum Beispiel bei uns die Decken gedämmt mit Dämmwolle. Also du kennst dieses wunderbar, ja, wie nennt man es? Also es ganz wohlfühlende.
Hast dich einmal durchgerollt.
Genau, also es kratzt unglaublich auf der Haut. Das haben wir gemacht mit Dämmwolle. Und klar, es kostet auch alles Geld, das Material musst du holen. Und da wollte die Bank dann auch die Rechnung dafür haben. Also das mussten wir dann auch einreichen. Das haben wir auch selbst gemacht. Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass auch sowas kommt.
Ja, definitiv. Also das ist wirklich noch das kleinste Übel, sage ich mal, dass sowas nachgewiesen werden muss. Aber es ist dann wirklich so, du müsstest quasi wirklich nachhalten. Mein Freund, der, keine Ahnung, Thomas, ja, der Thomas war an dem Tag 8 Stunden da, der Thomas hat das gelernt, der Thomas macht das beruflich und das wirklich nachhalten, dann stellt sich schnell die Frage, wie viel Lust hat man da drauf? Lohnt es sich vielleicht unterm Strich trotzdem für alle Beteiligten? Das kann alles Sinn machen, aber die Gefahr, dass man sich hier überschätzt, weil man sagt, man möchte Geld sparen, ist einfach meiner Meinung nach leider etwas zu groß heutzutage.
Okay. Hast du das schon öfter erlebt auch, dass sich da Leute brutal überschätzt haben? Was gibst du denen dann als Tipp mit oder kannst du da noch eingreifen?
Also um ganz offen und ehrlich zu sein, die Finanzierung, von der ich gerade erzählt habe, mit diesem Haus, mit dieser Ruine nenne ich es jetzt mal, die gab es. Ich habe die Kunden nicht davon abbringen können. Die Bank hat es auch, hat sogar auf eine Mindestmodernisierung bestanden. Also Summe X, ja. Ich kriege die Summe jetzt nicht mehr zusammen, aber die Bank hat gesagt, Summe X muss eingebracht werden, damit die Immobilie vernünftig dasteht. Und am Ende des Tages habe ich die Finanzierung abgelehnt. Also nicht, dass ich gesagt habe, wir machen die, oder die Finanzierung wird nicht zugesagt, das ist nicht mein Job, sondern ich habe dem Kunden gesagt, ich begleite die Finanzierung nicht. Das gehört manchmal auch dazu. Sonst habe ich aber ganz durch die Bank, ich überlege gerade, aber alle Kunden und Kundinnen vernünftig beraten können, so dass man einen gesunden Mittelweg gefunden hat. Und nochmal, Flo, nicht, dass das jemand falsch versteht, wenn mir jemand sagt, hier, ich habe das Know-how, ich mache das beruflich oder meine Freunde machen das und das, ist das total gut. Ich gönne das jedem, dass er sich da Geld sparen kann.
Absolut, und genau das würde ich auch unseren HörerInnen auch nochmal mitgeben. Also wenn ihr handwerklich begabt seid und auch Wissen habt oder jemanden habt, der das einfach kann, dann macht's auch selbst. Also da spricht ja überhaupt gar nichts dagegen. Nur, wenn ihr das Know-how nicht habt und euch dann vielleicht zum ersten Mal bei YouTube auch anguckt, wie man Fliesen legt zum Beispiel, dann kann das eben auch teuer werden. Dann ist es zum einen ein hoher Zeitaufwand, der reinkommt. Ihr habt keine Gewährleistungen, was kaputt geht. Und im schlimmsten Fall macht ihr es so schlecht, dass ihr einen Handwerker beauftragen müsst. Und dann kostet es halt richtig Geld. Also das nur nochmal zum Abschluss unseres ersten Punktes. Also seid ehrlich zu euch. Es klingt vielleicht auch am Anfang immer besser, wenn man sagt, okay, ich streiche jetzt mal eine Wand. Ist ja ganz easy. Aber ein Haus zu streichen ist dann doch nochmal was anderes, als vielleicht einfach nur eine Zimmerwand zu streichen. Ja, lass uns zu Punkt 2 kommen, Luca. Und zwar, wir haben ja gerade über Zeit und Geld gesprochen und genau darum geht es jetzt hier auch. Kein Puffer einzuplanen kann teuer sein. Was meine ich damit? So ein Bau der oder so eine Modernisierung, die dauert ja im Schnitt ungefähr so ein Jahr, habe ich mal irgendwo gelesen. Und es kann aber auch länger dauern. Also wir hatten es vor allem kurz nach der Corona-Zeit oder während Corona auch, dass auch sehr viele Handwerker überlastet waren und keine Termine hatten. Und es hat sich jetzt ein bisschen gebessert, glaube ich, aber es kommt schon immer auch noch zu Verzögerungen. Und zu Verzögerungen kann es immer mal kommen im Bau. Also kann irgendwas kaputt gehen, können Handwerker krank sein oder so. Und das kann teuer werden.
Gebe ich dir zu 100% recht. Du hast ja beim ersten Punkt nach meiner Eigentumswohnung gefragt. Das war tatsächlich hier so der Fall. Ich habe über ein Jahr auf den Baubeginn gewartet, also nach dem eigentlichen Baubeginn, weil die Stadt auf ein Bodengutachten gepocht hat, was hinterher abgelaufen war. Man muss das nochmal neu machen. Also ist jetzt einfach nur ein Beispiel, weil es passt, aber das ist definitiv ein Riesenpunkt. Gerade beim Bau oder wenn ich sage, ich kaufe und mache große Modernisierungen, vergessen ganz, ganz viele, dass es eine Art Doppelbelastung gibt. Das heißt also, ich habe meine Miete im Normalfall, ja, die ich zahle, und dann habe ich quasi schon Raten, die laufen für den Neubau, für die große Modernisierung, weil ich kann meine Mietswohnung ja noch nicht aufgeben. Ich kann ja noch nicht umziehen. Da gibt's auch zwei Lager. Es gibt die einen, die aus allen Wolken fallen, das sind die wenigsten Gott sei Dank, und es gibt die, die sagen, ach, wir haben uns eigentlich auf eine komplette Doppelbelastung vorbereitet. Das ist eigentlich das Beste, denn so schlimm ist es gar nicht. Das heißt, es gibt eine sogenannte tilgungsfreie Zeit. Das ist Monat X, ja, also 6 Monate, 12 Monate, 18, 24, je nachdem, was man mit der Bank bespricht. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass die Tilgung halt im Optimalfall erst anfängt, wenn man eingezogen ist. Das ist schon mal ein bisschen Entlastung. Und dann ist es ja so, dass man die Zinsen bei der Bank nur auf das Geld zahlt im Normalfall, was ausgezahlt wird. Das heißt, meine Finanzierung über 500.000 Euro, die liegen da, ja, auf einem Konto mit meinem Namen drauf, mal ganz simpel erklärt. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche die ersten 100.000 Euro für die Bodenplatte, dann zahle ich auch nur die Zinsen ohne Tilgung auf diese 100.000 Euro. Das heißt, es gibt einmal die tilgungsfreie Anfangszeit, das muss mit der Bank besprochen werden, und es gibt die berechnungsfreie Zeit. Das heißt also, wie lange darf das Geld auf diesem besagten Konto, von dem ich gerade gesprochen habe, liegen, ohne dass Zinsen anfallen dafür? Also Bereitstellungszinsen. Das sind zwei Sachen, die muss man planen, die muss man mit dem Berater, mit der Beraterin gut besprechen, so dass man quasi die Finanzierung auch damit einplant oder das in die Finanzierung einplant, so ist richtig rum, dann hat man zumindest das schon mal geplant. Aber man weiß trotzdem nie, um jetzt zurückzukommen zum eigentlichen Thema, diesen Puffer für Zeit und Geld, was fällt in der Zeit noch an, wo brauche ich hier nochmal Geld, wo überschneidet sich doch vielleicht eine Rate, das muss schon etwas geplant werden.
Absolut, ich würde auch noch einen anderen Punkt mit reinnehmen. Also wenn ihr Handwerker beauftragt zum Beispiel, dann stellen die in der Regel fast nur noch freibleibende Angebote. Und freibleibend heißt in diesem Fall, dass sich das Material, der Materialpreis durchaus nochmal erhöhen kann. Also das ist zumindest unsere eigene Erfahrung gewesen. Es lässt sich fast kein Handwerker mehr noch auf ein verbindliches Angebot festnageln, sondern die sind alle freibleibend und dann kann es dazu kommen, dass durch Materialpreissteigerungen, dass dann aus dem eigentlichen Angebot dann doch nochmal eine etwas höhere Summe wird und so eine kleine Überraschung kommt. Also es sollte nicht das Doppelte zum Beispiel sein. Also das habe ich jetzt bei uns auch nicht erlebt, aber es gibt ja durchaus ein paar Artikel, die man auch so findet, wo genau von sowas auch gesprochen wird.
Ja, es ist da draußen auch so. Also entweder so oder der Handwerker, mit dem man geplant hat, der springt ab, warum auch immer. Man muss jemanden anderen beauftragen, muss dann den Zeitraum abpassen und dann sagt der, ja, ist aber 15-20% teurer. Dann ist es halt so, ne? Oder man macht es selber. Aber das ist halt wirklich ein Thema. Da muss man wirklich gut planen, gut Puffer einbauen. Und ich kann aus der Erfahrung mit meinen Kunden und Kundinnen sprechen, es wird immer Puffer eingebaut und der wird auch immer gebraucht. Weil es ist meistens so, dass einer von beiden dann fragt, ja, was ist denn, wenn zu viel Geld übrig bleibt? Dann muss ich schon blöd grinsen. Und dann sagt meistens die andere Hälfte, wird eh nicht passieren, weil es kommen halt, also es gibt immer Verwendung für das Geld. Und ich meine jetzt wirklich zur Immobilie, ja, da kommt immer irgendwas Unerwartetes.
Ja, also wir haben zum Beispiel, um nochmal das Thema Miete auch mit anzureißen, wir haben relativ spät unsere Mietwohnung gekündigt und es war wirklich eine super Entscheidung, weil ich kenne es auch aus dem eigenen Bekanntenkreis, die entscheiden sich für den Bau oder für den Kauf und kündigen direkt ihre Wohnung und dann bleiben meistens noch 3 Monate Zeit und es klappt nie. Es klappt wirklich ja, in den seltensten Fällen und dann heißt es, okay, wir mussten jetzt ein halbes Jahr zu unseren Eltern ziehen und also solche Fälle kenne ich wirklich zuhauf und deswegen macht euch eine Planung und baut euch wirklich einen Puffer ein. Das kann Nerven schonen, aber auch den Geldbeutel.
Ja, definitiv.
Lasst uns noch zu einem anderen Punkt kommen, den auch viele immer ein bisschen vergessen. Ich glaube, das kennst du wahrscheinlich aus deinen Beratungsgesprächen nur zu gut. Das Haus, klar, man baut es oder man renoviert es, aber es muss ja irgendwie noch bewohnbar gemacht werden. Also Möbel zum Beispiel oder diese ganzen Nebenkosten, Kaufnebenkosten, die vergessen viele.
Ja, definitiv. Also Kaufnebenkosten sind ja hoffentlich in der Finanzierung mit einkalkuliert, also gerade im Thema Eigenkapital etc. Aber alles, was dann quasi noch on top kommt, und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen und das sage ich auch jedem meiner Kunden und Kundinnen so, das ganze Thema, also meistens ist es ja so, aus der Mietwohnung dann in das große, schöne Haus, ja, in das Eigentum, in den Traum quasi rein. Die allerwenigsten sagen dann, ja, wir nehmen unsere Küche aber mit und die ganzen alten Möbel nehmen wir auch mit und machen dann in 3-4 Jahren gehen wir das Thema an. Die meisten wollen alles neu haben, was ich irgendwo auch verstehen kann, ja, aber wollen sich quasi einmal verwirklichen. Und das kann, gerade beim Thema Küche, ins Unermessliche gehen. Also da werden mal schnell aus 10 werden 20.000 Euro und aus 5.000 Euro, die für Möbel geplant wurden oder für Lampen oder sonstiges, werden 25.000 Euro. Thema Bad, genau das Gleiche. Also da muss man dann schon realistisch sein und ganz, ganz wichtig, einfach das nicht vergessen. Also Praxisbeispiel, Flo, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich habe 50.000 Euro Eigenkapital und ich möchte kaufen, ich möchte die 50.000 Euro einsetzen, ist die erste Frage, was habt ihr denn noch? Das soll gar keine doofe Frage sein, sondern wenn das die einzigen 50.000 Euro sind, dann kann man die nicht komplett einsetzen in die Finanzierung. Kann man schon, aber weißt du, wie ich das meine, Flo, ja? Das ist nicht vernünftig. Da muss man dann einfach wirklich gucken, was man macht und dass man ein bisschen realistisch bleibt. So, das war das Wort, was ich gesucht habe, weil es fällt alles Mögliche noch an hinten raus.
Absolut, also gerade jetzt beim Thema Neubau kommen ja auch noch so Erschließungskosten dazu. Zum Beispiel, die können auch richtig ins Geld gehen. Notarkosten ist auch ein ziemlicher Batzen Geld. Batzen ist übrigens ein schönes fränkisches Wort, das ich immer mit droppen wollte. Hast du es verstanden, Luca?
Ja, das gibt's bei uns doch auch noch.
Ja, sehr gut. Genau, also es kostet wirklich, also das sind einige Dinge und gerade das Thema Möbel ist echt nicht zu unterschätzen. Also ich habe jetzt auch feststellen dürfen, wie teuer ein Stuhl sein kann. Mhm. Also da gibt es ja wirklich, also nicht, dass wir die gekauft hätten, aber ich habe das im Möbelhaus gesehen, bist schnell bei 500 Euro bei einem einzelnen Stuhl fürs Esszimmer. Also das ist wirklich krass und gerade das Thema Küche, das du auch angesprochen hast, da werden wir ja wirklich häufig auch gefragt, ja, kann ich die mitfinanzieren? Mhm. Und das ist ja auch nicht so easy, sage ich mal.
Ich deute das mal als Frage, Flo, ja. Ja, also man sollte alles mit seinem Baufinanzierungsberater, Beraterin besprechen, ja, was finanzierbar ist und was nicht. Bei der Küche scheiden sich so ein bisschen die Geister, ja. Macht dann auch einen Unterschied, ob es fest verbaut ist in der Immobilie oder eben nicht. Das sieht auch jedes Kreditinstitut anders, ja. Aber es ist ja Fakt, also das Thema Küche und auch das Thema Garten, auch wenn es jetzt nicht so vergleichbar ist, aber das sind meistens die beiden größeren Punkte, die hinten raus noch kommen. Den Garten kann man schieben, das machen ganz, ganz viele auch tatsächlich, weil da spricht man auch mal kurz über 30, 50, 70.000 Euro. Die Küche wird im Normalfall nicht geschoben, da muss man dann einfach mit der Bank ins Gespräch gehen.
Ja, absolut. Also Garten ist ja so ein Klassiker. Also und je nachdem, was du auch für ein Grundstück kaufst, kann sehr, wenn du am Hang wohnst zum Beispiel, sehr, sehr teuer werden, wenn du terrassieren musst. Ist das immer wieder beim Thema Eigenleistung, ist auch schwierig, es selbst zu machen. Aber das wird dann richtig teuer. Also ich habe jetzt auch von einem Bekannten gehört, der hat zwischen 70.000 und 80.000 nur für den Garten bezahlt. Und das ist schon eine Summe, die man jetzt nicht einfach so auf der hohen Kante hat.
Ja, absolut. Also das sind auch wirklich so Themen. Ich meine, Garten ist das eine. Aber wenn es halt wirklich essentielle Sachen sind, die dazukommen, wo wirklich dann 30, 40, 50.000 Euro fehlen, das haben leider die meisten nicht mehr auf der hohen Kante. Das kann ich bei einem Neubau bei aktuellen Preisen auch absolut nachvollziehen. Dann sprechen wir über das Thema Nachfinanzierung und dann wird es richtig teuer.
Absolut. Und ich glaube auch, also was ich jetzt bei uns auch zum Beispiel wieder sehe, wir wohnen jetzt seit ungefähr einem halben Jahr in dem Haus und es kommt halt immer wieder was dazu. Auch klar, wir haben ein altes Haus und ein älteres Haus und jetzt ist zum Beispiel bei der Garage jetzt so ein Thema, da kommt Wasser rein. Ja, jetzt kannst du überlegen, gehe ich jedes Mal, wenn es regnet, gehe ich dann hier mit dem Besen hin und kehre das Wasser raus oder ich lasse es machen oder mach selbst und dann fallen wieder Kosten an. Also man muss wirklich gerüstet sein und sollte auf jeden Fall sich auch einen Puffer zurechtlegen. Ich glaube, das Wort Puffer ist heute schon öfter gefallen hier. Das ist ein guter Tipp.
Lukas Bauspartipps.
Das wäre auch so die Überleitung in meinen Tipp, weil das ist es halt. Ne? Die meisten Leute, die zu mir kommen, denen geht's primär um das Eigentum, ja, um den Wohntraum in die eigenen vier Wände, die Bauphase, ja, mit den Kids oder ohne Kids einzuziehen, sich einfach diesen Traum ermöglicht zu haben. Ich kann das alles nachvollziehen und deswegen mache ich den Job auch irgendwie. Aber am Ende des Tages, wie lange möchte man wohnen? Also im Normalfall möchte man 10, 20, 30, 40 Jahre bis zum Lebensende in dieser Immobilie verbringen. Und ein Haus überlebt halt keine 40 Jahre oder eine Wohnung auch nicht, wo nichts getan wird. Das heißt, dieses Thema Puffer ist ganz, ganz wichtig. Auch da zu gucken, dass man neben der Finanzierung jeden Monat Geld zurücklegt. Ja, also 40, 50, 60, 70, 80, 100 Euro gibt es so ein paar Faustformeln, je nach Quadratmetergröße. Ja, und es ist auch total okay, wenn man das die ersten beiden Jahre mal nicht macht. Aber daran bitte zu denken, das müssen keine großen Beträge sein, aber wenn man hinterher ein paar tausend Euro auf der hohen Kante hat, ist man froh, man hat sie, wenn mal was an dem geliebten Haus dran ist oder an der geliebten Immobilie. Und das wäre so der Tipp, weil ich weiß, dass das auch von meiner Seite ein bisschen Überzeugungskraft immer braucht. Ja, man spart quasi jetzt schon für den Traum, den man sich erfüllt hat, wenn er kaputt geht. Aber es ist ganz, ganz wichtig, weil daran soll es hinterher nicht scheitern.
Ja, und wenn ich noch einen Tipp dranhängen darf, den habe ich, glaube ich, jetzt schon dreimal hier in dieser Folge gesagt, aber es ist wirklich das Thema, plant genügend Puffer ein, sowohl zeitlich als auch finanziell. Der zeitliche Aspekt ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also ich hatte es gerade angerissen mit der Miete, kündigt am besten nicht sofort eure Mietswohnung, sondern guckt wirklich erstmal, was ist realistisch, wann könnt ihr einziehen, weil das sind wirklich Kosten, die könnt ihr euch dann auch sparen oder womöglich müsst ihr dann nochmal umziehen, dann habt ihr nochmal Umzugskosten und da wirklich bleibt realistisch. Auch das haben wir schon oft genug in diesem Podcast gesagt. Es ist manchmal echt schwierig, wenn es um sowas geht wie das eigene Haus. Man träumt ja viel und man will unbedingt so schnell wie möglich einziehen, aber glaubt mir, auf 2, 3 Monate kommt es dann auch nicht mehr drauf an.
Ich kann das gerne ergänzen, also ganz, ganz praktisch, malt euch einen Zeitstrahl auf. Ja, ich mache das für meine Kunden und Kundinnen, gerade in der großen Modernisierungsphase oder Neubauphase. Welche Rate fällt wann an? Wann kommt welche Rechnung vom Handwerker? Wann ziehen wir um? Wann können wir kündigen etc.? Dann wird's halt mal bildlich. Man trifft diesen Zeitraum nicht oder diesen Zeitstrahl trifft man nicht 1:1. Aber es tut einem ja auch irgendwie selber gut, wenn man ein bisschen Orientierung hat und wenn man weiß, okay, das, was wir hier angehen, ist realistisch. Und dann wird das schon.
Und dann noch einen abschließenden Tipp. Hört euch die alten Folgen dieses Podcasts an. Luca und ich haben auch schon öfter über das Thema Eigenleistung gesprochen. Wir haben auch schon über das Thema Fehler bei der Baufinanzierung gesprochen. und auch unsere vorletzte Folge ging über die Mythen der Baufinanzierung. Also da ist sehr viel Wissen drin und da notiert euch am besten unsere Key Facts am Ende der Folge und malt euch einen Zeitstrahl, den Luca gerade gesagt hat. Und dann seid ihr auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg und dann könnt ihr euch noch beraten lassen. Das hilft in der Regel auch immer gut.
Absolut.
Ja, das war's dann auch schon mit der heutigen Folge. Luca, danke dir auf jeden Fall schon mal.
Danke dir, Flo.
Und wir packen für euch alles Relevante in die Shownotes. Guckt nach, da findet ihr dann wirklich alles Wissenswerte. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns auch gerne 5 Sterne hier. Und wenn ihr Kritik habt oder sonstige Fragen, dann schreibt uns auch gerne bei Instagram auf dem Account der Bausparkasse Schwäbisch Hall oder schreibt uns eine Mail an hausplaudern@schwäbisch-hall.de. Danke euch und bis zum letzten Dienstag des nächsten Monats. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.